In der Schweiz geht man davon aus, dass rund 70.000 bis 80.000 Menschen eine Autismus-Spektrum-Störung haben, von denen sicher 60% als hochfunktionierende Autisten angesehen werden. Davon sind rund 31.000 hochfunktionale Autisten über 18 Jahre. Und was kann man sonst noch zum Thema Autismus-Spektrum-Störungen und Erwachsene sagen? Was die Schweiz betrifft, nicht sehr viel. Doch es gibt eine spannende Studie aus Australien. Und hier möchte ich mal etwas darauf eingehen. Die Schweiz ist ja ein super Land. Sie gehört in vielen Dingen zu den Besten weltweit. Und wenn man mal nicht zu den Besten gehört, dann gehört man immer noch zu den Guten. Also wir können uns hier wirklich nicht beklagen, vor allem auch wenn man die Kleinheit unseres Landes anschaut. Die Schweiz ist ein sehr kleines Land und mischt dennoch in ganz vielen Bereichen vorne mit. Ja, wenn denn nicht auch dieser Autismus noch wäre. Denn hier ist die Schweiz, ja, ich muss es so sagen, schon etwas im Rückstand. Aber es geht was und da werde ich dann in einer anderen Folge dazu kommen. Doch heute möchte ich mal diese australische Studie etwas anschauen. Denn da hat es ein paar sehr interessante Aussagen drin, die man ja auch, ich sage jetzt mal fast 1:1 auf die Schweiz ummünzen kann, denn die Schweiz ist ja sehr ähnlich wie Australien, was Fortschritt, aber auch Genetik betrifft, mal abgesehen von den Aborigines und der relativ starken Einwanderungswelle aus Asien. Aber ein großer Teil der Australierinnen und Australier stammt aus Europa. Das Mutterland ist ja England, Großbritannien. Und es leben auch viele Menschen aus dem deutschsprachigen Raum in Australien. Also eine sehr ähnliche gesellschaftliche Durchmischung wie bei uns in der Schweiz. Ja, obwohl es zwischen Autismus und geistiger Behinderung einige erhebliche Überschneidungen gibt, kann man vielen Studien auch entnehmen, dass rund 60% der Menschen mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung normale oder überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten aufweisen. Und diese Personen werden oft informell als hochfunktionierende Autisten beschrieben. Ja, und das sind in der Schweiz etwa 40.000 bis 45.000, wovon dann, wie bereits am Anfang gesagt, rund 31.000 bis 35.000 hochfunktionale Autisten über 18 Jahre sind, also erwachsen sind. Obwohl das Autismus-Forschungsfeld traditionell im Bereich Kinder ausgelegt ist, gibt es jetzt doch auch eine stetig wachsende Literatur zum Thema Autismus-Spektrum-Störung bei Erwachsenen. Viele Studien in diesem Bereich decken aber einen ziemlich engen Themenfokus ab und haben meistens mit einer relativ kleinen Anzahl von Teilnehmern gearbeitet. Ja, nebst den Studien am, ich sag's jetzt mal, lebenden Objekt, gibt es auch Forscher, die umfangreiche Literaturrecherchen betreiben, damit Forschungsergebnisse zusammengefasst und synthetisiert werden können. All diese Studien und Zusammenfassungen zeigen dann auch recht klar die Weite und Komplexität des Autismus bei den Erwachsenen. Die wichtigsten Punkte, welche in der Autismusforschung bei Erwachsenen aufgenommen wurden, waren die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden, das soziale Miteinander, Probleme beim Ausüben eines Berufes, der Zugang zu Dienstleistungen, welche ein Staat anbietet, eine Regierung anbietet, auch eine Auswahl und Kontrolle über Interventionen und natürlich auch die Rechte solcher Menschen betreffend Diskriminierung wurden doch auch immer etwas erforscht. Die Lage in der Schweiz sieht so aus, dass ein großer Mangel an professionellem Verständnis für die Bedürfnisse von erwachsenen Autisten vorhanden ist und diese Menschen oftmals wenig oder keine Unterstützung erhalten und dadurch natürlich auch oft sozial und vielleicht auch wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind. Die Situation von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen mit einer Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASS, soll in der Schweiz aber verbessert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Eidgenössische Departement des Innern eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern von Kantonen, Bund und anderen betroffenen Akteuren, das sind Elternvereinigungen, Fachgesellschaften, eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe wurde aufgrund eines Postulates von Nationalrat Claude Esch einberufen, welcher 2012 den Bundesrat aufgefordert hat, die Lage von Autisten und deren Umfeld zu prüfen, weil ihm bekannt war oder klar war, dass in diesem Bereich nicht sehr vieles gut läuft. Und es ist schade, dass dies von einem Parlamentarier gefordert werden musste. Da fragt man sich schon, was machen eigentlich die Leute im Bundesamt für Gesundheit, wenn Parlamentarier solche Vorstöße einreichen müssen, damit die Schweiz nicht vollends zu einer Autismuswüste wird. Man findet in der Schweiz keine wirklich gute Studien zur Situation im Land. Man kennt die genauen Zahlen auch nicht so gut und hat keine Ahnung, wo der Schuh bei den Autisten wirklich drückt. Die Zahlen, welche ich vorher genannt habe, das ist eine grobe Berechnung aufgrund der Zahlen, welche von Australien zur Verfügung gestellt wird. Ich habe sie einfach in das Verhältnis zur Einwohnerzahl der Schweiz gesetzt. Also meine Zahlen sind natürlich auch nicht ganz genau. Ich werde in einer späteren Folge aber auch noch auf eine Schweizer Studie eingehen. Ein paar Zahlen sind bekannt und die möchte ich euch dann natürlich nicht vorenthalten. Aber jetzt geht es um Australien, um diese australischen Daten, die man, ich denke, in vielen Fällen, wie bereits schon erwähnt, auch auf die Schweiz runterbrechen kann. Zum Glück also gibt es Länder wie Australien, in welchem Autismus nicht als nebensächliche Sache angeschaut wird, sondern seit langem intensiv daran gearbeitet und geforscht wird. Und ich möchte in dieser Folge also auf einige Daten eingehen, welche man in Australien durch Forschung und Befragung ermitteln konnte. Die Befragung wurde bei 300 erwachsenen, hochfunktionalen Autistinnen und Autisten durchgeführt. Und ich steige doch gleich mal hinein in die familiäre Situation, in den familiären Status derjenigen, die befragt wurden. Es geht um den Beziehungsstatus. Und da wurde festgestellt, dass 15% der erwachsenen, hochfunktionalen Autistinnen und Autisten verheiratet sind. 6% leben in einer Beziehung, ohne verheiratet zu sein, also in einer Partnerschaft einfach so. 7% hatten noch keine längerfristige Beziehung, aber doch schon mal mindestens ein romantisches Dating, und der große Rest von 72% der befragten hochfunktionalen erwachsenen Autistinnen und Autisten hatten noch keine Beziehung und sind Single. Die hohe Anzahl der Singles erstaunt natürlich nicht wirklich. Das hat natürlich mit den schlechten kommunikativen und sozialen Möglichkeiten zu tun. Und wenn man bei verheirateten Autisten nachfragt, also so sagt es auch die Studie, sagen viele der Partner welche oftmals neurotypisch sind, also keine Autisten sind, dass es keine einfache Sache wäre, mit einer Person mit Autismus verheiratet zu sein oder in einer Partnerschaft zu leben. Es ist also ziemlich anspruchsvoll für alle innerhalb einer Partnerschaft. Ja, übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, diese Informationen, die du jetzt hier hörst, kannst du natürlich auch auf meinem Blog nachlesen, https://autismus-spektrum.ch. Dort findest du auch die Grafiken zu diesem Podcast, zu dieser Folge. Und ich habe dir in den Shownotes auch den direkten Link zu diesem Artikel auf meinem Blog reingepackt. Du kannst den also anklicken und dann siehst du das, was ich hier spreche, also den großen Teil, siehst du auch schriftlich, du kannst ihn nachlesen und du hast dort auch noch die Diagramme und Grafiken dazu, welche meine Aussagen noch etwas unterstreichen werden. Interessant ist auch die Statistik, in welchem Alter die Menschen eine Diagnose mit einer Autismus-Spektrum-Störung erhalten haben. Nur 10% der Befragten bekamen eine Diagnose im Vorschulalter bis 5 Jahre. Fast die Hälfte der Befragten erhielten ihre Diagnose erst nach dem 18. Lebensjahr. Das Durchschnittsalter einer Autismus-Spektrum-Diagnose beträgt 23 Jahre. Wenn man diese Zahlen sieht und es auf die Schweiz ummünzt, stellt man fest, dass die Schweiz auf dem komplett falschen Weg ist. Denn nur wer bis zum 3. oder 5. Lebensjahr eine Diagnose erhalten hat, bekommt staatliche Unterstützung. Das wären anhand der Zahlen aus Australien somit gerade mal ein einstelliger Prozentwert. Der älteste befragte Autist war übrigens 66 Jahre alt, als er seine Diagnose erhalten hat. Ja, ihr habt vielleicht auch schon gehört, dass eine Autismusdiagnose eine Modediagnose wäre, weil es immer mehr Menschen gibt, die eine solche Diagnose bekommen haben und dadurch natürlich diese Diagnoserate immer weiter nach unten sinkt. Früher war es ja mal 1 zu 2000, dann 1 zu 1000, 1 zu 100 und jetzt ist man 1 zu 56 angelangt. Okay, ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich die ganz korrekte Zahl ist. Man liest ja verschiedene 1 zu irgendwas Zahlen, aber wir sind schon sehr nahe bei 1 zu 50. Und das ist doch noch recht viel, muss man sagen. Und darum ist es ja auch wirklich wichtig, dass viel mehr auch bei uns in der Schweiz betreffend Autismus geforscht wird und dass Autistinnen und Autisten auch Unterstützungsmöglichkeiten erhalten, damit sie ein gutes und normales, anständiges Leben führen können. Nun, wie kommt es zu diesem neuen Trend? Das hat natürlich mit einem zunehmenden Bewusstsein für die Störung bei den Eltern und Fachkräften zu tun. Im Schulbereich zum Beispiel wird jetzt auch viel mehr darauf geschaut. Zudem gibt es natürlich neue Informationsmöglichkeiten. Das Internet führt natürlich dazu, dass sich sehr viele Menschen selber informieren können und sich selber im Spektrum auch wiedererkennen können und dann vielleicht eine Diagnose machen lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Medien, welche das Thema entdeckt haben. Regelmäßig liest man in Zeitungen Artikel zum Thema Autismus. Es gibt Dokumentationsfilme oder sonstige Informationsfilme im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mehrheitlich. Und natürlich auch Hollywood hat bereits den Autismus erkannt, angefangen mit Rayman. Und jetzt gibt es doch schon einige Serien auch, welche sich zum Teil um Autismus handelt. Auch im deutschsprachigen Fernsehen gibt es ja auch schon Serien zum Thema Autismus. Also das Bewusstsein, das ist generell viel größer geworden. Und dadurch kommen auch viel mehr Menschen per Zufall an Informationen, bei denen sie dann sagen, oh, das könnte ja ich sein. Interessant ist auch die Feststellung, dass je älter eine autistische Person ist, je später sie die Diagnose auch erhalten hat. Das bedeutet zum Beispiel, wenn eine Person am 01.01.2020 50 Jahre alt war, hatte diese Person die Diagnose im Alter zwischen 40 und 50 Jahren bekommen. War eine Person am 01.01.2020 20 Jahre alt, hat diese Person ihre Diagnose im Schnitt zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr erhalten. Oder war eine Person am 01.01.2020 35 Jahre alt, hat sie die Diagnose im Alter von etwa 30 Jahren erhalten. Je älter also eine Person ist, desto später hat sie eine Diagnose bekommen. In der Frage zur Erforschung der Gesundheit und des Wohlbefindens konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einigen Bereichen auswählen, zum Beispiel Aufmerksamkeits-, Konzentrationsschwierigkeiten, obsessives, repetitives Verhalten, also sich wiederholendes Verhalten, Koordinationsprobleme, Kommunikationsprobleme, Seh- und Hörbehinderungen, mentale Gesundheit, chronische Krankheit oder generell Krankheiten, Lernschwierigkeiten oder auch Stress und Sorgen. Bei den erwachsenen Autisten sagten 78%, dass sie häufig Sorgen und Stress haben. Davon benötigen und erhalten 40% genügend Unterstützung. Etwa 35% benötigen mehr Unterstützung, bekommen aber zu wenig Unterstützung und der Rest sagt, sie brauchen keine besondere Unterstützung. Beim Empfinden der übermäßigen Reize sieht es danach aus, dass die Menschen einigermaßen gut zurechtkommen. Hier benötigen und erhalten nur 17% Unterstützung. Ein paar wenige Prozent wünschen sich mehr Unterstützung. Der Rest aber sagt, ja, hier brauche ich nicht besonders viel Unterstützung. Als drittes erwähne ich noch die Kommunikationsprobleme. Hier sagen zum Beispiel 40%, dass sie Unterstützung in genügendem Umfang erhalten. 30% sagen, sie bekommen zu wenig Unterstützung und die restlichen 30% benötigen eher keine Unterstützung. Die gesamte Auswertung auch zu diesem Punkt kannst du ebenfalls auf meinem Blog nachlesen. https://autismus-spektrum.ch. Dort findest du ebenfalls eine Grafik. Dazu den Link direkt zum Artikel in der Shownote unten in dieser Folge des Podcasts. Eine weitere Information zur Frage nach der Gesundheit fand ich ebenfalls noch spannend. Zum Beispiel haben Autisten im Spektrum in ländlichen Wohngebieten größere Sorgen oder Stress als jene in städtischen Regionen. Frauen gaben häufiger an, dass sie einen schlechten Gesundheitszustand haben, Männer dagegen weniger. Und jene, welche psychische Probleme nannten, haben durchschnittlich ein höheres Alter als jene, welche keine psychischen Probleme nannten. Verschiedene andere Forschungsarbeiten haben auch noch die Komorbidität untersucht von Autismus-Spektrum-Störungen und psychischen Störungen. Und die meisten Symptome, welche da genannt wurden, sind geringes Selbstwertgefühl, Depressionen, Angstzustände, Bewältigungsdefizite und Launenhaftigkeit. Weiters wurde auch festgestellt, dass Personen mit einem hochfunktionalen Autismus ein höheres Risiko für eine schlechte psychische Gesundheit haben als diejenigen Autisten, welche eine geistige Behinderung als Teil ihres Autismus haben. Der Grund dafür kann sein, dass die hochfunktionalen Autisten ihre eigenen sozialen und kognitiven Herausforderungen klarer erkennen und verstehen und sich vielleicht machtlos fühlen, dies ändern zu können. Menschen mit geringeren intellektuellen Fähigkeiten denken vielleicht gar nicht so weit und finden sich mit ihren Einschränkungen einfach ab, respektive sie erkennen diese nicht wirklich. Der hohe Anteil der Erwachsenen, welche über Kommunikationsprobleme klagen, ist angesichts des bekannten Defizitbereichs natürlich nicht unerwartet. Diese Schwierigkeiten bilden eines der drei Kernmerkmale von Autismus-Spektrum-Störungen. Die Erkenntnisse der Befragung unterstreichen genau hier die Feinheiten der Herausforderungen, welche die Gruppe der autistischen Menschen im Bereich Kommunikation erleiden müssen. Abgesehen von den drei am weitesten verbreitenden Symptomen, die ihr ja kennt, gab es auch weitere Symptome, welche sehr oft genannt wurden. 59% sagten zum Beispiel, dass sie eine obsessive oder sich wiederholende Verhaltensweise haben. 58% leiden unter Aufmerksamkeitsdefiziten oder Konzentrationsstörungen und 50% nannten Lernschwierigkeiten. Darüber hinaus gaben 40% an, auch mit Koordinationsproblemen zu kämpfen. Das sind alles Aussagen, welche in das Profil einer Autismusdiagnose passen. Rund jede fünfte erwachsene autistische Person, das sind 21%, gaben auch noch an, dass sie an einer langfristigen chronischen Krankheit leiden. Die Forschung hat gezeigt, dass Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen ein erhöhtes Risiko an bestimmten körperlichen Krankheiten und Zuständen haben, einschließlich Epilepsie, Magen-Darm-Funktionsstörungen, Schlafstörungen, Stoffwechselstörungen, Osteoporose und Fettleibigkeit. Bei der Befragung wurde klar, dass weiterhin ein großer Bedarf an Unterstützung vorhanden ist. Es gibt eine erhebliche Anzahl Erwachsener mit Autismus-Spektrum-Störungen, welche zwar gewisse Unterstützung bekommen, diese aber klar unzureichend ist. So wünschen sich 47% mehr Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Sorgen oder dem Stress. Wegen der Kommunikationsschwierigkeiten gaben 43% an, dass sie mehr Unterstützung benötigen. Und auch beim psychischen Gesundheitszustand benötigen über 40%, nämlich 42% mehr Support. 35% wünschen sich auch noch mehr Hilfeleistungen im Bereich der Lernschwierigkeiten, also im schulischen Bereich, in der Weiterbildung und so weiter. Bei den Problemen mit Aufmerksamkeitsdefiziten oder Konzentrationsstörungen sind es immer noch 29%, die mehr Unterstützung wünschen. Betreffend der chronischen Krankheiten wünschen sich 21% der Autistinnen und Autisten, dass sie mehr Unterstützung erhalten würden. Beim obsessiven oder sich wiederholenden Verhalten ist das Thema nicht mehr so ausgeprägt. Dort möchten noch 19% etwas mehr Unterstützung haben und am wenigsten Antworten gab es im Bereich Bewegung oder Koordinationen. Also dort scheint man nicht so viel Unterstützung zu brauchen. Aber es ist natürlich nicht so, dass es keine Unterstützung gibt. Sehr viele Autistinnen und Autisten nehmen bereits Unterstützung in Anspruch. So gehen zum Beispiel 45% zu einem Psychologen. 20% würden zusätzlich noch gern zu einem Psychologen gehen. Nur ein Drittel sagt, ja, zu einem Psychologen, da muss ich jetzt nicht unbedingt gehen. Bei psychiatrischer Unterstützung sind 25% in Behandlung. 10% möchten gerne ebenfalls psychiatrische Unterstützung haben. Der große Teil jedoch nimmt keine psychiatrischen Dienste in Anspruch und braucht auch keine. Und dann gibt es auch noch den Bereich Ergotherapie. Hier nutzen zwar nur ein paar Prozent die Möglichkeiten, aber dennoch wünschen sich 15%, dass sie mal so eine Ergotherapie ausprobieren können. Der Rest, der erkennt eigentlich keinen großen Nutzen daran. Bei der Sprachförderung sind nur wenig Autisten in Behandlung. Auch der Wunsch danach ist eher gering, der liegt bei 10%. Anders sieht es dann aber zum Beispiel bei den Selbsthilfegruppen aus. Hier gehen 25% in eine solche Gruppe und 30% würden gerne in eine Gruppe gehen. Nur 30% sagen, ja, eine Selbsthilfegruppe brauche ich nicht. Aber diese Aussage ist doch interessant. Scheinbar gibt es zu wenig Selbsthilfegruppen oder man weiß nicht, wo die sind. Also sehr viele würden gerne gehen, haben aber irgendwie keinen Zugang gefunden. Lohnt sich eine Diagnose oder nicht? Das war eine Frage, die ebenfalls gestellt wurde. Eine sehr zentrale Frage, vor allem für Erwachsene. Denn jeder Erwachsene, welcher sich einer Diagnose unterzogen hat, hat sich wahrscheinlich vorher diese Frage gestellt. Ja, lohnt sich denn überhaupt eine Diagnose? Kinder machen das nicht. Ja, die werden einfach diagnostiziert. Aber Erwachsene, welche selber entscheiden, meistens, die stellen sich vielleicht dann, oder ich vermute, die meisten stellen sich diese Frage. Und interessanterweise, 73% sagten, ja, die Diagnose habe sich für sie persönlich gelohnt. Aber da hat man jetzt noch verglichen, ja, man hat verglichen mit jenen Autistinnen und Autisten, welche noch keine Diagnose hatten, aber später eine hatten, und jenen Autistinnen und Autisten, welche schon länger eine Diagnose hatten. Und da gab es interessante Unterschiede. Zum Beispiel bei jenen, die keine Diagnose hatten, waren 55% verheiratet. Bei jenen, welche schon länger eine Diagnose hatten, also bei denen die Diagnose schon früher gestellt wurde, waren nur 25% verheiratet. 35% jener ohne Diagnose hatten mindestens ein Kind unter 16 Jahren. Bei jenen mit einer Diagnose waren es nur 11%, welche ein Kind unter 16 Jahren hatten. Jene ohne Diagnose hatten zu 65% einen Arbeitsplatz, jene mit Diagnose nur zu 54%. Bei jenen ohne Diagnose gab es nur bei 55% das Gefühl von Stress. Bei jenen mit einer Diagnose waren es 78%. Und auch bei den mentalen Problemen hatten jene ohne Diagnose weniger Probleme, nämlich 53%, gegenüber jenen mit einer Diagnose, mit 71%. Was sagt uns das? Dass jene, die noch keine Diagnose hatten, besser lebten als jene, die schon länger eine Diagnose hatten? Sind also jene ohne Diagnose die stärkeren, besseren Autisten? Oder verleitet eine Diagnose dazu, dass man schwächlicher wird? Dass man irgendwie dann einen Grund hat, nicht mehr so viel leisten zu müssen? Ich finde das eine sehr spannende Feststellung und das hat schon auch etwas dazu geführt, dass ich mich jetzt selber da etwas hinterfrage und nachdenke, ja, wie habe ich mich denn verändert, nachdem ich eine Diagnose bekommen habe? Bin ich da irgendwie wehleidiger geworden? Und jetzt schiebe ich noch eine andere Studie dazwischen zum Thema Mobbing. Ja, eine sehr aktuelle Umfrage des in den USA ansässigen Interactive Autism Network IAN hat sich dem Thema Mobbing angenommen. Es flossen Erfahrungen von über 1000 Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren mit einer Autismus-Spektrum-Störung in die Untersuchung mit ein. Während im Schnitt 12% neurotypischer Kinder gemobbt werden, sind es bei autistischen Kindern 40%. Die gängigen Mobbingarten sind Necken und Verspotten, das Nennen eines beleidigenden Namens, das konsequente ignoriert werden oder der Ausschluss von sozialen Aktivitäten. Interessanterweise körperliche Gewalt gab es in eher geringerem Ausmaß. Vielleicht sind amerikanische Kinder in diesem Bereich ja etwas netter als Schweizer Kinder. Gut, ich kann natürlich nicht sagen, wie es heutzutage ist. Ich erinnere mich nur an meine Erfahrungen. Diese amerikanischen Ergebnisse spiegeln die Umfrage bei den erwachsenen Autisten in Australien sehr gut wider. Ich komme also wieder zurück zur australischen Studie. Bei der Frage, bitte schreiben Sie kurz die drei schlimmsten Dinge während Ihrer Schulzeit auf, gab es folgende Antworten. Ich wurde als geeignetes Ziel ausgewählt und immer wieder belästigt und der Lächerlichkeit preisgegeben, weil ich anders war als andere in der Klasse. Zudem war ich schüchtern und schwach. Ich wurde an meiner Schule zur seltsamsten Person der Schule gekürt. Man hat mich ausgegrenzt und ignoriert. Ich war alleine und einsam. Man hat mich geschlagen und meine Kleidung wurde regelmäßig zerrissen. In der Befragung kam auch noch heraus, dass Autisten mit einer offensichtlichen Einschränkung, also eine körperliche oder geistige Behinderung, weniger Opfer von gleichaltrigen Mobbern waren als Autisten, denen man grundsätzlich keine offensichtlichen Behinderungen ansieht. Gleichaltrige mit äußerlichen Behinderungen scheinen in ihrer Andersartigkeit also mehr akzeptiert zu sein. Junge Leute mit normaler Intelligenz, welche aber wenig präsent sind und umständlich oder seltsam wirken, werden eher öfter zum perfekten Ziel von Mobbing auserkoren. Erstaunlich ist die Feststellung, dass in 80% der Mobbingfälle seitens der Schulen keine Maßnahmen gegen die Mobber erlassen wurden. Es wurde auch festgestellt, dass bei Mobbing Geschlechter oder Altersgruppen keine Rolle spielen. Mobbing kann also immer folgen, auch im Erwachsenenalter. Anhand weiterer Studien und Aussagen wurde zudem festgehalten, dass hochfunktionale Autisten, welche in der Schulzeit gemobbt wurden, im Erwachsenenalter weniger Vertrauen in sich selber und in ihre Fähigkeiten haben und die sozialen Interaktionen weniger gut steuern können. Ebenso fühlten sich in der Kindheit Gemobbte als Erwachsene weniger zufrieden in ihrem Leben als Kinder, welche nie gemobbt wurden. Mobbing in der Kindheit hat somit Langzeitfolgen bis hinein ins Erwachsenenalter. Erschreckend waren bei dieser Studie auch die Aussagen, dass nicht nur Mobbing durch Altersgenossen stattfanden, sondern auch durch Lehrpersonen, welche das Mobbing mit deren falscher Herangehensweise noch verstärkten oder einfach nur tatenlos zugeschaut haben. Und nun kommen wir zum Schäffele und Häuslebau, nein, zum Arbeitsmarkt und zum Job. Rund 54% hochfunktionaler Autisten hatten zum Zeitpunkt der Erhebung einen bezahlten Job. Das ist ein großer Kontrast zur nahezu Vollbeschäftigung in der Schweiz. Jene mit einem Job sind zu 65% festangestellt, die restlichen 35% arbeiten Teilzeit oder in einem Gelegenheitsjob. 30% der erwerbstätigen Erwachsenen geben an, dass sie irgendeine Art von Unterstützung im Job erhalten haben oder aktuell erhalten. Fast drei Viertel, 74% der beschäftigten erwachsenen Autisten gaben an, dass sie derzeit keine spezifische Unterstützung im Job bekommen, welche ihren spezifischen Bedürfnis als Autisten gerecht werden. Die Mehrheit gab an, dass ihre Arbeitgeber sich dem Autismus bewusst sind, jedoch nur 40% auf die Bedürfnisse der Autisten eingegangen sind. 70% der berufstätigen Autisten sagte, dass sie sich mehr Unterstützung seitens Arbeitgeber wünschen. Unter anderem besteht ein Verlangen nach Anerkennung, Verständnis und Achtung der Bedürfnisse am Arbeitsplatz. Ebenso wünschen sich viele Angestellte Autisten eine Art von Berater am Arbeitsplatz, bei uns nennt man das Götti, mit welchem solche Fragen und Probleme besprochen werden können. Die Mehrheit jener Autisten, welche keinen Job haben, gaben an, dass sie sehr gerne einen Job hätten. Bei den Arbeitslosen ohne Autismus wollen im Gegensatz zum Vergleich nur 28% einen Job. Also man sieht, Autistinnen und Autisten, die keinen Job haben, würden sehr, sehr gerne arbeiten. Also gebt ihnen doch eine Chance. Die Autistinnen und Autisten wurden auch über ihre Erfahrungen im Bereich Arbeit und Beruf angefragt und die Antworten wurden in drei Bereichen zusammengefasst. So wurde zum Beispiel in einem dieser Bereiche gesagt, das Positive am Arbeiten ist die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, das Anwenden von Fähigkeiten und Interessen, das Sammeln von Wissen, Autonomie und Kreativität und vor allem auch, dass sie sich in der Gesellschaft besser akzeptiert fühlen. Ein weiterer Bereich war der Arbeitsinhalt. Zum Beispiel Arbeit gebe eine breite Möglichkeit, auch andere Dinge tun zu können. Es wird auch von positiven Erfahrungen in Bezug auf Arbeitsumgebung, Standort und den ausgefüllten Lebensstunden gesprochen. Also man hat etwas zu tun. Und der dritte Bereich war der soziale Faktor und hier wurden Dinge gesagt wie positive Erinnerungen an Beziehungen gegenüber anderen Menschen, Interaktionen mit Kollegen sowie auch der Möglichkeit, spannende Menschen kennengelernt zu haben. Mit Ausrufezeichen, ja. Also ihr seht, Arbeiten kann wirklich sehr viele positive Dinge mit sich bringen, auch im sozialen Bereich. Aber wo Positives vorhanden ist, gibt es natürlich auch das Negative und so mussten die Teilnehmer auch die schlechtesten Dinge, die schlechtesten Arbeits- und Berufserfahrungen angeben. Und im Bereich der Arbeitsinhalte erwähnten rund ein Drittel, dass die Arbeit langweilig wäre und sie dadurch keine Erfüllung finden. Im Bereich Arbeitsbeziehungen wurde gesagt, es gibt immer unangebrachte Kritiken. Dann das Mobbing, das ich schon erwähnt habe, oder die Ausgrenzung durch andere am Arbeitsplatz, sowie die altbekannten Schwierigkeiten betreffend Kommunikation mit oder in Bezug mit Kollegen. Und der dritte Bereich war die Gesundheit. ASS-spezifische Probleme in Kombination mit der Arbeit wirken sich negativ auf die persönliche Gesundheit aus. Also Arbeiten, wenn es am Arbeitsplatz nicht stimmt, kann sehr belastend für Autisten dann sein. Ja, und jetzt zu den Erfahrungen bei den sozialen Aktivitäten. Das ist ja etwas, das Autisten nicht sehr gut können. Die meisten Erwachsenen mit Autismus-Spektrumstörungen, also 54% der Teilnehmer, nutzen am häufigsten soziale Online-Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Diskussionsforen für den Austausch. Der Zugang ist für Autisten hier auch sehr einfach. Die Voraussetzungen sind gering. Es braucht einen Computer oder ein Tablet und eine Internetverbindung. Und man muss keine Gesichter lesen beim Sprechen. Man kann wirklich nur schreiben und all diese mühsamen Dinge, die fallen weg. Nur ein kleiner Teil von 8% der Befragten gab an, dass sie mit Social Media Plattformen aber nicht klarkommen. Vermutlich aus technischen Gründen oder weil sie einfach nicht so technikaffin waren. Es ist den Autisten aber auch klar, dass die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken nicht nur zufriedenstellende Erfahrungen mit sich bringen. Es hängt vieles vom Umfang und der Art der Interaktion des Einzelnen mit anderen Mitgliedern des Netzwerks zusammen. Es ist ein Unterschied, ob jemand ein passiver Facebook-Nutzer ist und nie mit einer anderen Person in Anführungszeichen spricht oder ob er ein begeisterter Blogger oder Chatroom-Teilnehmer ist, welcher sich sehr gern auf diese Art und Weise mit Menschen unterhält, die er dann auch als persönlichen Freund betrachtet. Etwas weniger als die Hälfte, 42% der Erwachsenen, gaben an, eine informelle Gruppe von Freunden zu haben, welche sie regelmäßig treffen oder mit denen korrespondieren, während 35% angaben, an einer organisierten sozialen Gruppe oder einem organisierten Club für Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen teilzunehmen. Generell sind aber alle Autismus-Spektrum-Störungserwachsene der Meinung, dass sie viel zu wenig soziale Kontakte hätten. Dem kann ich hier nur beipflichten. Ja, und dann kam natürlich noch die Frage nach der Freizeitbeschäftigung. Was macht ihr denn so am liebsten? Die meisten haben gesagt, ich habe am liebsten geistige Tätigkeiten, zum Beispiel lesen, studieren, lernen und forschen, intellektuelle Diskussionen und Debatten führen. Dann sagten auch recht viele Hobbys, zum Beispiel Natur oder Gartenarbeit, Dinge sammeln, Puzzles machen, Musik hören und auch Kochen war dabei. Dann kamen auch die Computeraktivitäten auf einen relativ hohen Wert. Viele gaben an, dass sie oft am Computer sitzen. Allgemeine Internetnutzung sowie Spielen gehört dann auch dort zu den am häufigsten genannten Dingen. Auf Rang 4 folgt dann Zeit verbringen mit Familie und Freunden. Auf Rang 5 ebenfalls mit demselben Wert wurde Sport genannt, Bewegungs- und Fitnessaktivitäten, Outdoor-Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Camping. Auf dem 6. Platz, das sind dann noch 10%, sagten die Leute, dass sie ins Kino oder ins Theater gehen. Ebenso wurde der Besuch von Museen und Galerien erwähnt. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe der Kreativen, welche gerne Kunsthandwerk tätigen oder fotografieren, und auch das kreative Schreiben ist da noch mit dabei. Also ein bunt gemischter Strauß an Hobbys. So diese meistgenannten Hobbys bei Nicht-Autisten, zum Beispiel Fußball spielen oder so, das ist da aber nicht mit dabei. Ist halt ein Mannschaftssportart. Ja, und da passt man wahrscheinlich als Autist nicht so richtig hin. Oder eben dann wird man vielleicht auch nicht so akzeptiert, weil man vielleicht jetzt nicht unbedingt das größte Bewegungstalent ist. Und anhand der Auflistung sieht man also auch, dass sehr viele Hobbys genannt wurden, welche man alleine machen kann. Also es sind weniger Nennungen vorhanden, die man vielleicht in der Gruppe ausführen würde. Ja, und weil ich so viel rede jetzt heute und schon 43 Minuten vorbei sind, nochmals die Erwähnung, dass du das, was ich heute hier gesagt habe, nachlesen kannst auf meinem Blog. Du musst also nicht nochmals diesen Podcast hören. Also du musst dir das nicht noch einmal antun. Lese es nach. So ziemlich dasselbe findest du auf meinem Blog https://autismus-spektrum.ch. Den direkten Link zu diesem Artikel findest du auch in der Shownote dieser Folge. Und jetzt geht's weiter noch zur Unabhängigkeit und dem Alltag. Eine Reihe von Untersuchungen hat gezeigt, dass bei der erwachsenen Autismusbevölkerung relativ wenig Menschen völlig unabhängig leben. Beispielsweise ergab eine Studie, welche in den USA erhoben wurde, an welcher über 400 Teilnehmer im Alter von 10 bis 53 Jahren mit leichter bis schwerer geistiger Behinderung teilnahmen, dass weniger als 2% der über 16-Jährigen ohne zusätzliche Unterstützung leben können. Etwas mehr als die Hälfte, 54%, lebt bei den Eltern zu Hause. Die restlichen 48% lebten in einer Art betreuter Unterkunft, welche oftmals gemeinschaftlicher Natur ist. Eine einfache Erklärung für diesen Befund ist, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung nicht über die erforderlichen konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten verfügen, um die täglichen Anforderungen eines unabhängigen Lebens bewältigen zu können. Bei Menschen mit hochfunktionalem Autismus sieht es da etwas anders aus. Mit Betonung auf etwas, denn 49% der Autisten, der hochfunktionalen Autisten, leben bei den Eltern zu Hause, vor allem Eltern, welche über eine eigene Immobilie verfügen. 3% der Befragten gaben an, allein oder mit anderen Personen in einer vererbten Immobilie zu leben. Jeder fünfte Befragte, 20%, gab an, in einer selbstbewohnten Eigentumswohnung zu leben, während ein Viertel, 25% der Teilnehmer, angaben, in einer gemieteten Immobilie zu leben. Weitere Wohnverhältnisse waren Universitäts- oder Hochschulunterkunft, eine Eigentumswohnung einer Partnerin, eines Partners oder eine kommunale Wohnanlage mit vielleicht betreuter Unterkunft oder auch Altersheim. Und dann gab es auch noch flexible Lösungen, also Leute, die Couchsurfing machen. Allerdings ist die Wohnsituation nicht in jedem Fall zufriedenstellend, denn die Hälfte jener Autistinnen und Autisten, welche noch bei den Eltern leben, würden es besser finden, wenn sie von zu Hause ausziehen und selbstständig in einer eigenen Unterkunft leben könnten. 18% würden gerne mit einer anderen Person zusammenleben und 17% würden sogar gerne lieber geografisch an einem ganz anderen Ort leben. 16% gaben an, immer alleine leben zu wollen. Betreffend Unabhängigkeit wurde dann auch noch die Frage gestellt, ob die Autistinnen und Autisten innerhalb der Familie noch irgendwelche Unterstützung kriegen. 81% haben das bejaht, dass sie mindestens ein Familienmitglied haben, welches ihre Bedürfnisse verstehen würden. Es gibt mindestens auch ein Mitglied einer Familie, an welches man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Das sagten 78% und 77% sagten, dass mindestens ein Familienmitglied bereits geholfen habe, Zugang zu professioneller Unterstützung zu erhalten. Der Zusammenhalt also innerhalb einer Familie, sofern eine Familie vorhanden ist natürlich, der ist sehr, sehr gut. Während der Befragung wurden auch noch weitere Fakten festgestellt, zum Beispiel aus dem Bereich Haushalt. Eine große Mehrheit, 91% der Autistinnen und Autisten, gaben an, dass sie keine besondere Unterstützung bei der täglichen Körperpflege wie Waschen und Anziehen benötigen. Etwas mehr als zwei Drittel, 68%, gaben diese Antwort in Bezug auf den Unterstützungsbereich Kochen oder Haushalt. In ähnlicher Weise gab die Mehrheit, 88%, an, keine besondere Unterstützung bei der Einnahme von Medikamenten zu benötigen. Vermutlich, weil sie sich in der Lage fühlten, ihre Medikation selbst zu verwalten oder einfach keine Medikamente einnehmen mussten. Ein weiterer Punkt war die Technik, die weit verbreitete Auffassung, dass Personen mit einer Autismus-Spektrum-Störung technisch versiert sind, wird durch die Feststellung bestätigt, dass 88% der Befragten keinen aktuellen oder zukünftigen Unterstützungsbedarf in Bezug auf die Nutzung von Computern oder auch dem Internet festgestellt haben. Betreffend Finanzen allerdings wurde häufig genannt, dass hier zeitweise Unterstützungsbedarf in Bezug auf die Verwaltung der persönlichen Finanzen notwendig sind. 22% haben das gesagt, dass sie im Erwachsenenalter mehr Unterstützung bei der Betreuung ihrer finanziellen Angelegenheiten benötigen. Und der gleiche Anteil war der Ansicht, dass sie in diesem Fall wahrscheinlich zukünftig mehr Unterstützung benötigen. Also ich glaube, das Thema Finanzen macht etwas größere Schwierigkeiten. Dann noch Autofahren, eine weitere Lebenskompetenz, mit der viele Erwachsenen mit all diesen Spektrumstörungen nicht übermäßig zu kämpfen haben, ist das Autofahren. 60% der Befragten sagten, einen aktuellen Führerschein zu besitzen. Weitere 11% der Befragten nahmen zum Zeitpunkt der Umfrage Fahrstunden. Also das Autofahren scheint für Autisten nicht sonderlich schwierig zu sein. Ich komme langsam zum Ende, zur Zusammenfassung der Fakten. Beruf und Ausbildung machen am meisten Probleme. Die Befragten gaben an, dass sie zusätzlichen Unterstützungsbedarf im Bereich der Arbeitssuche haben, gefolgt von der Suche nach einer Wohnung, auch Unterstützung für Ausbildung und auch für die Bewerbung für einen Studiengang. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese Fragen aufgrund persönlicher Umstände für bestimmte Untergruppen von Teilnehmern zutreffender waren als für andere. Die folgenden Aufschlüsselungen der Daten sind daher möglicherweise aufschlussreicher. Zum Beispiel 63% der arbeitslosen Erwachsenen benötigen Unterstützung bei der Arbeitssuche. 66% der Erwachsenen, die bei ihren Eltern leben, benötigen Unterstützung, um eine Wohnung zu finden. Und 42% der Erwachsenen, die in einer Ausbildung sind, benötigen Hilfe beim Lernen. Darüber hinaus bestand ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Erfahrungen der Befragten, was die Unterstützung beim Lernen in der Vergangenheit und den Wunsch für Unterstützung beim Lernen in der Zukunft betrifft. Fast die Hälfte der Befragten, die während ihrer Schulzeit von unzureichender Lernunterstützung berichteten, gaben an, dass sie jetzt zwingend mehr Unterstützung zum Lernen benötigen. Also das, was in der Schulzeit gefehlt hat, eine gute Unterstützung, die fehlt jetzt eben auch im Erwachsenenalter, im Bereich Weiterbildung. Und da merkt man dann schon halt, wo die Probleme liegen, wenn man als Kind vielleicht keine Diagnose bekommen hat, wenn man keine guten Settings dann auch bekommen hat, dann fehlt dann einfach auch etwas im Erwachsenenalter. Darum ist es also sehr wichtig, dass vor allem im Jugendbereich, im Kinderbereich, dass da wirklich rechtzeitig reagiert werden kann. Ja, und eben auch betreffend Kommunikation und Sozialkompetenz angesichts der Tatsache, dass diese soziale Interaktions- und Kommunikationsdefizite zwei der bestimmenden Merkmale von Autismus-Spektrum-Störungen darstellen, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Erwachsenen in dieser Studie einen relativ hohen Bedarf an aktueller oder zukünftiger Unterstützung in diesen Bereichen angaben. Also 60% wünschen sich eine Verbesserung sozialer Kompetenzen, 51% möchten gerne Unterstützung für Datings und Beziehungen und 46% würden sehr gerne gegenüber anderen Menschen über Autismus sprechen können, was scheinbar nicht sehr einfach ist. Weitere Analysen zeigten auch einen starken Zusammenhang zwischen dem Grad der sozialen Unterstützung während der Bildungsjahre und ihrem späteren Bedarf an Unterstützung betreffend Sozialkompetenzen. 71% der Befragten, die nachträglich von unzureichender sozialer Unterstützung in Bildungseinrichtungen berichteten, gaben an, dass sie jetzt erst recht Unterstützung benötigen, um ihre sozialen Fähigkeiten verbessern zu können. Die entsprechende Anzahl derjenigen, die sich angemessen unterstützt fühlten, war mit 37% deutlich niedriger. 64% der alleine lebenden Autisten gaben zudem an, dass sie sich Unterstützung im Bereich Dating wünschen. Und zu guter Letzt komme ich noch zu den Abschlussfragen. die drei wichtigsten Antwortthemen auf die Frage, was möchten Sie in Zukunft in Ihrem Leben am liebsten tun oder erreichen, sehen folgendermaßen aus. Das wichtigste Thema, Sozialbereich, kann ja nicht anders sein. Da schreiben die Leute zum Beispiel Verbesserung der sozialen Fähigkeiten oder des sozialen Lebens, zum Beispiel um besser Gespräche führen zu können oder um Freunde zu gewinnen. Ein anderer schreibt, bestehende Beziehungen im Leben zu pflegen oder zu verbessern. Dann wurde gesagt, beschädigte oder zerbrochene Beziehungen wiederherstellen zu können. Und jemand möchte eine romantische Beziehung eingehen, heiraten und oder sogar Kinder haben können. Aber auch der Beruf, ein wichtiges Thema. Die einen möchten gerne einen neuen Job finden oder wenigstens mal einen Job finden. Dann möchten einige die derzeitige Arbeit besser beherrschen. Viele möchten eine größere Arbeitszufriedenheit erreichen. Und ein paar wenige wünschen sich, ihre Karriere vorantreiben zu können und vielleicht sogar sich selbstständig machen zu können. Und auch der Bereich Gesundheit und Wohlbefinden wurde sehr oft genannt. Zum Beispiel die körperliche Gesundheit und die Funktionsweise zu erhalten oder zu verbessern, das geistige Wohlbefinden zu erhalten oder zu verbessern, generell einfach glücklicher zu werden, das Gefühl zu haben, besser zurechtzukommen, das Selbstbewusstsein zu stärken und auch das Selbstverständnis und die Selbstakzeptanz zu entwickeln. Und dann natürlich noch weitere Aussagen, die sonst noch gemacht wurden, sind zum Beispiel, dass die Wohnungs- und Lebensbedingungen verbessert werden. Es besteht zum Beispiel allgemein der Wunsch nach einer Eigentumswohnung oder nach einem eigenen Haus. Ein geografischer Umzug, das scheint doch auch noch bei einigen wichtig zu sein, dass sie sich dort, wo sie sich befinden, irgendwie nicht wohlfühlen. Und dann möchten einige Hobbys, Freizeit und das Reisen mehr pflegen. Dann gibt es auch noch viele ideologische Ziele, die genannt wurden, zum Beispiel Wünsche oder Hoffnungen auf einen umfassenden sozialen oder politischen Wandel oder auch die Förderung öffentlicher oder wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere in Bezug auf Autismus-Spektrum-Störungen. Die Selbstverwirklichung wurde natürlich genannt, Aussagen zur Wahrung oder Erreichung der persönlichen Würde, Unabhängigkeit, Akzeptanz, Anerkennung oder Erfolg. Dann Wünsche, Ziele und Ambitionen in Bezug auf das Studium zu erreichen, den Erwerb von Bildungsabschlüssen oder die Entwicklung beruflicher Fähigkeiten und natürlich auch die finanzielle Sicherheit und Wünsche, Ziele und Ambitionen in Bezug auf Vermögensbildung und oder allgemeine finanzielle Sicherheit, was ja auch verständlich ist. So viel also zu dieser Studie aus Australien. 300 Erwachsene Autisten, hochfunktionale Autisten, Autistinnen natürlich auch, wurden befragt und ich glaube, man hat das in etwa auch erwarten können und von daher kann man das natürlich auch sehr gut für die Schweiz abbilden. Also bei uns werden die Wünsche wahrscheinlich nicht viel anders sein. Vielleicht im Bereich Unterstützung werden sie vielleicht noch etwas stärker vorhanden sein, weil das ja nicht gerade das Steckenpferd unseres Landes ist. Aber grundsätzlich würde ich jetzt schon sagen, die Antworten passen sehr gut auch zur Schweiz. Nicht ganz eine Stunde, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du wirst das nächste Mal wieder dabei sein bei der nächsten Folge vom Podcast Spring ins Feld, dem Podcast von Autismus. Spektrum.ca. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du zufrieden warst, dann hinterlasse mir eine nette Nachricht und wenn du etwas wissen möchtest, dann hinterlasse mir eine nette Nachricht und wenn du einfach mal so Hallo sagen möchtest, dann hinterlasse mir doch eine nette Nachricht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.